Stimmlagen.
Stimmlagen.
Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
Herzlich willkommen zu den Stimmlagen, dem bundesweiten Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Heute von der Unerhört-Redaktion der Radiofabrik. Im Studio begrüßt sie Lennart Grünhagen. In unserem Alltag begegnen viele von uns KI, häufig egal, ob wir das wollen oder nicht. Vor allem junge Menschen verwenden immer mehr KI in ihrem Alltag. Ich habe mit Sascha Trütschwein, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg, über seine Forschung zu KI und Jugendlichen gesprochen.
Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
KI ist überall, ob beim Arzt anrufen, als Support auf einer Website oder auf der Suche nach einer Zugverbindung. Immer öfter antwortet kein Mensch mehr, sondern ein Algorithmus. Manchmal hilft das, manchmal nervt es und manchmal merkt man es nicht mal. Die Frage ist nicht mehr, ob künstliche Intelligenz unseren Alltag verändern würde, sondern wie und was wir mit dieser Veränderung machen. Neue Medien haben die Gesellschaft schon oft verändert. Der Buchdruck, das Radio, das Fernsehen oder das Smartphone. Jedes Mal gab es Aufregung und Skepsis, manche berechtigt, manche nicht. Irgendwann war das, was vorher neu war, wieder normal. Ist KI einfach der nächste Schritt oder ist dieses Mal wirklich etwas anders? Ich habe mit Professor Sascha Trütschwein über dieses Thema gesprochen. Er forscht an der Universität Salzburg zu Medien und Gesellschaft und hat im Frühjahr dieses Jahres eine Studie veröffentlicht, wie junge Menschen in Europa mit KI umgehen.
Was wir jetzt neu haben, ist eben, dass KI sozusagen unglaublich schnell sich weiterentwickelt. Schneller, als wir das sozusagen von anderen Formen kennen. Bei Social Media zum Beispiel haben wir sehr stabile Muster, wie die funktionieren. Und auch heute gibt es noch die ältere Generation, die weiterhin Facebook benutzt. Das ist im Prinzip noch so ähnlich. So hat jede Generation ihre Plattform und die bleibt auch relativ stabil. KI ist ja, gibt es ja schon verschiedene Generationen davon. Und am Anfang war das ja was die Leute auch zum Spaß gemacht haben und lustig fanden, was da rauskommt. Jetzt mittlerweile haben wir da ein Niveau erreicht, dass das wirklich ein Hilfsmittel ist, was eben Aufgaben erledigen kann und Sachen für uns übernehmen kann. Zum Beispiel haben wir im Rahmen dieser erwähnten Studie für EU Kids Online auch Interviews gemacht. Und da gehörte dazu, dass wir Fotos gezeigt haben und Videos. Und die Schülerinnen und Schüler sollten erkennen, was ist KI und was nicht. Und ich dachte, ich mache das richtig schwer, dass ich es sozusagen kaum erkennen konnte. Die haben das aber erkannt. Und zwar auch wieder schnell. Das ist aber auch im Herbst letzten Jahres gewesen. Ich denke, dass das heute schon mit dem halben Jahr Unterschied oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, dass es heute schon viel schwieriger wäre, weil sich das deutlich verbessert hat. Dass diese Fehler mit den sechs Fingern oder komische Hände, das ist heute kaum noch da. Das ist heute schon viel besser. Und das in so schneller, so kurzem Abstand. Also sehr schnelle Veränderungen.
Die Geschwindigkeit ist tatsächlich das Neue. Nicht die Technologie an sich, sondern wie rasant sie sich verbessert und wie tief sie dabei gleichzeitig in unseren Alltag eingreift. Der Medienwissenschaftler Marshall McLuhan hat in den 60er Jahren einen Satz geprägt, der gerade wieder sehr aktuell klingt. The medium is the message. Nicht was ein Medium überträgt, ist entscheidend, sondern was das Medium selbst mit uns macht. Wie es verändert, wie wir denken, wie wir kommunizieren und wie wir die Welt wahrnehmen. Das Fernsehen hat uns zu passiven Zuschauern gemacht, lange bevor wir das überhaupt bemerkt haben. Und KI übernimmt das Denken selbst.
Wenn wir bei Marshall McLuhan sind, der spricht ja, also medium is the message, dann hat er aber auch dieses Konzept von diesem, dass Menschen sich sozusagen amputieren und die Medien sozusagen Teile des Körpers ersetzen. Weil KI ist die Frage, welcher Teil des Körpers das dann ist, also dass ich mein Gehirn quasi abschaffe oder ausschalte, weil das die KI macht, in dem Bild von ihm jetzt gesprochen. Da müsste viel mehr darüber diskutiert werden, was das sozusagen für Auswirkungen hat. Ich habe so auch so Lehrveranstaltungen zu dem Thema und da steige ich gern mit dem etwas älteren Film 2001, Odyssee im Weltraum. Da gibt es ja diesen Computer, Künstliche Intelligenz, der HAL 9000, der dann eben plötzlich entscheidet, alle umzubringen an Bord, weil sie die Mission gefährden. Und er sagt, es tut mir leid, Brian, du gefährdest die Mission, das geht nicht. Und er deaktiviert quasi die Menschen, der Computer, damit die Mission, der Flug zum, ich weiß nicht mehr wohin, erreicht werden kann. Und wir haben sozusagen immer so eine dystopischen Geschichten, Aber heute werden diese völlig ignoriert. Ja? Wir haben heute immer so einen positiven Ausblick, was die uns alles abnehmen kann und so. Aber andererseits kann die uns auch sozusagen natürlich unsere eigene Selbstständigkeit und Kreativität abnehmen.
Was KI mit unserem Denken macht, ist keine Zukunftsfrage mehr. Eine Studie der Swiss Business School, die Anfang des Jahres erschienen ist, hat Menschen unterschiedlichen Alters und Bildungsgrads befragt. Das Ergebnis, wer häufig KI nutzt, zeigt messbar weniger Fähigkeit zum kritischen Denken. Die Forscherinnen und Forscher sprechen von kognitiven Offloading. Wir lagern Denkarbeit aus. Und je mehr wir auslagern, desto weniger trainieren wir genau jene Fähigkeiten, die eigentlich am wichtigsten wären. Kritisch analysieren, kreativ kombinieren und selbstständig urteilen. In der EU-Kids-Studie Heranwachsende und KI ist herausgekommen, dass junge Menschen häufig sehr gute Kompetenzen im Umgang mit KI haben.
Natürlich nutzen die das, also ist eigentlich auch naheliegend, nutzen die das für Schuldinge. Wenn ich die Hausaufgaben nicht mehr machen muss, sondern ich lasse mir das machen, den Aufsatz, oder ich lasse mir die Lösung für Mathematik, das gibt's auch, es gibt alles sozusagen, lasse ich mir das ausgeben. Dass das so viele sind, ist vielleicht überraschend und wir sind ja auch in Europa so auf dem, je nachdem, also zweiten Platz eigentlich, die Tschechen sind noch ein bisschen mehr, andere sind da viel zurückhaltender. Und das ist in Europa auch sehr unterschiedlich. Österreich und die Österreicherinnen und Österreicher sind halt auch tatsächlich immer sehr technikaffin und die gerade die Jugendlichen probieren auch viel aus und sind da sehr offen im Umgang damit. Und tatsächlich haben wir auch gemerkt, dass es bei den Schulen auch sehr unterschiedlich ist, wie die darauf reagieren. Also was gibt es da für Regeln und was gibt es da für Prinzipien? Wird das genutzt? Darf das genutzt werden? Und das war eigentlich ganz spannend auch. Wenn ich jetzt meinen Aufsatz schreiben lasse für die Schule, dann muss ich natürlich nochmal reinschreiben, bitte so schreiben, dass der Lehrer das nicht gleich merkt. Bitte so schreiben, ich bin dritte Klasse Gymnasium, das soll so klingen. Das muss man natürlich auch alles machen und auch lernen. Das sind ja Kompetenzen auch, dass die das schaffen. Und die sind da sehr offen und probieren das gerne aus. Und bei den Älteren überwiegt eher die Skepsis und sie vertrauen dem nicht inner. Das ist natürlich auch begründet, weil da auch falsche Sachen rauskommen oder missverständliche oder so. Aber lernen kann man vielleicht, wie immer, ich glaube, das kann man immer von Kindern und Jugendlichen lernen, offen zu sein für die Sachen und sich daran zu trauen und auszuprobieren, auch spielerisch auszuprobieren.
In ihrer Studie haben sie festgestellt, dass Jugendliche KI-Inhalte oft sehr sicher erkennen können, schneller als Erwachsene. Was können Ältere von den Jüngeren lernen?
Die älteren Generationen sind da sehr skeptisch und haben auch mehr Angst vor einer Zukunft mit KI. Oft spielt damit, was für Berufe, Berufsfelder fallen da weg. Die KI übernimmt ja zurzeit gerade Sachen, die kreativ sind und eben nicht, wie wir immer gehofft haben, so Alltagsarbeiten. Und das macht bei den älteren Generationen ist das eher ein bisschen Angst oder Skepsis. Und die Jugendlichen sind da sehr offen und die sind auch sehr interessiert dann damit zu arbeiten. Aber wir sehen bei dem, was wir eher Generation X nennen, sehen wir, dass die immer noch typischerweise mit technischen Termen suchen. Also sie schreiben bei Google keine Frage rein, sondern geben die Schlagworte ein, was sie brauchen. Die nächst jüngere Generation, die stellt ja da schon Fragen. Was ist am 17. Juni passiert? So, und was wir jetzt beobachten mit KI, ist, dass das ja auch gesprochen wird. Also das ist ja der Vorteil. Wir beobachten, dass die Jüngsten, also jetzt die Jugendlichen jetzt gerade, dass die auch gar nicht mehr so schreibaffin sind. Die schreiben gar nicht so viel, sondern sagen, das ist ja gerade praktisch, dass ich das sagen kann. Wie auch schon vorher diese Assistenten, die es da gibt, diese intelligenten, vernetzten Lautsprechersysteme wie Alexa oder was es da alles gibt, da gibt es ja viele. Das ist gerade für die interessant, dass ich die Frage einfach stelle, was war am 17. Juni und dann kommt da irgendwas raus. Und das ist natürlich anderes Suchkonzept auch. Ich muss mir nicht mehr überlegen, wie muss ich bestimmte Begriffe da eingeben, sondern ich kann einfach eine Frage stellen, als wenn ich die einer Person stelle. Ja, und dadurch entstehen da auch natürlich andere, in Anführungszeichen, Beziehungen zu diesen KI-Bots. Das ist ja auch immer mal Thema, welche Art von Beziehungen da entstehen, weil ich die eben dann anspreche. Ja.
Ihre Studie zeigt, dass rund 15% der Jugendlichen Mädchen häufiger als Jungen KI-Chatbots als emotionale Unterstützung nutzen. Warum ist das aus Ihrer Sicht problematisch? Und was müsste an Schulen passieren, damit das nicht zum Standard wird für Jugendliche in Krisen wird?
Das finde ich tatsächlich problematisch. Oder finden wir auch so im Team, auch die, es ist ein großes europäisches Netzwerk, das das auch Thema, dass das eher problematisch ist, weil eben diese KI ja Empathie oder Emotionen ja nur vortäuschen kann. Das weiß nur, wie man die erzeugen muss. Aber das ist ja niemand, der empathisch wirklich sich in mich hineinversetzt, wie das zum Beispiel ein Berater oder in der Schule gibt es ja auch psychologische Beratung oder von mir aus die Nummer gegen Kummer oder so. Wenn ich da anrufe, da habe ich eine Person, die kann genau darauf reagieren, die kann das wirklich fühlen und sich hineinversetzen. Das kann KI eben nur vortäuschen. Und zu Beginn gab es ja auch Probleme, dass dann sozusagen auch gefährliche Empfehlungen kamen für Leute, denen es schlecht ging. Jetzt ist das ja auch besser. Jetzt kommt da auch der Hinweis, ruf doch mal da an bei der Nummer gegen Kummer oder frag doch mal in der Schule jemanden von deinem Mitschüler oder der Vertrauenslehrer. Das kommt ja jetzt direkt auch schon angeboten, dass die KI selber auch empfiehlt, sprich mit Menschen. Jetzt, also auch erst in den neueren letzten paar Monaten, ist das aufgekommen. Und das ist auch tatsächlich die Empfehlung immer für Schülerinnen und Schüler, die irgendwelche Probleme haben, nicht mit KI das zu machen, sondern das mit echten Personen zu sprechen.
Findet an Schulen gezielt Sensibilisierung dafür statt?
Das hängt da sehr, sehr an der Lehrperson. Da gibt es Lehrpersonen, die das richtig gut machen, die da auch ja einfach, die das einbinden in den Unterricht, die da Regeln mit den Kindern zusammen sich Regeln überlegen. Aber es gibt halt auch Lehrpersonen, die das nicht machen. Ein Problem ist dabei auch, dass ja alle diese zum Beispiel dieses Fach digitale Grundbildung, was sowas ja abdecken könnte, da sind halt nicht nur qualifizierte Lehrer drin. Also die Politik hat gesagt, wir führen ein Fach ein, aber wir warten nicht, bis die Studenten und Studentinnen alle fertig sind. Wir sehen also da, wo die gut aus oder Weiterbildung gab es auch dafür. Also da gibt es Menschen, die das richtig gut machen, in den Schulen da auch sensibilisieren. Auch viele psychologische Berater, die es ja da gibt, Beraterinnen, die sensibilisieren da schon dafür, sensibilisieren schon dafür. Aber das ist nicht überall so. Also das hängt sehr an dem Engagement der Lehrpersonen. Da haben wir sehr tolle Vorbilder, sehr gute, die das sehr engagiert betreiben. Aber das ist eben auch nicht flächendeckend so. Das heißt, wir haben wieder mal eben bestimmte soziale Ungleichheiten entlang der Linien, die wir immer haben. Also Problemschulen, Problemstadtteilen, dann Stadt-Land-Unterschiede. Und das ist eigentlich was, womit wir immer zu tun haben, wo wir immer in der Bildungslandschaft arbeiten müssen.
Also bräuchte es dort gezielt Eltern und LehrerInnen als Vorbilder?
Wenn die Familie, wenn die Eltern ständig das Handy in der Hand haben, das Smartphone und beim Abendessen zum Beispiel auch das dabei haben, dann werden das die Kinder ja auch so lernen und werden das auch so übernehmen. Wenn wir uns beschweren, oder Sorge haben, dass Kinder so viel Social Media so viel nutzen, dann ist das auch eine Frage, wie wird zu Hause darüber gesprochen, wie machen das die Eltern selber? Das wissen wir aus der langen Forschung zur Mediennutzung von Kindern, das ist immer so ähnlich wie die Eltern. Also die orientieren sich natürlich dran, so wird es zu Hause vorgelebt. Rennt ständig der Fernseher nebenbei zum Beispiel, ist auch sowas. Da gibt es Familien, da ist das so, da sind die Leute daran gewöhnt, dass der Fernseher ständig da läuft. Und so ähnlich ist es, ob das Handy ständig da ist oder ob man das einfach ausschaltet, ob man es abends zum Beispiel abschaltet oder nicht mit ins Schlafzimmer nimmt, sondern irgendwo hinlegt, ob es beim Abendessen, gemeinsam Abendessen, wo das da ist. Das ist natürlich ganz zentral für die Nutzung, wie das dann die Kinder nutzen.
Sie hören die Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Heute mit Sascha Trittschwein, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg im Interview.
Stimmlagen.
Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
Hinter KI stecken nicht nur Algorithmen, sondern massive Investitionen, viel Infrastruktur und handfeste Machtinteressen. Das Training eines einzigen großen KI-Modells kostet laut Berichten von OpenAI über 100 Millionen Dollar. Rechenzentren fressen Energie und Ressourcen in einem Ausmaß, das sich kaum vorstellen lässt. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen strömt immer mehr Kapital in die Branche. 2026 wird gerade zum größten IPO-Jahr der Geschichte. SpaceX ist am 12. Juni an die Börse gegangen bei einer Bewertung von 1,77 Billionen Dollar. Der größte Börsengang aller Zeiten. Dahinter warten OpenAI und Anthropic. Bei OpenAI wird eine Bewertung von bis zu 800 Milliarden Dollar angestrebt. Die NGO Algorithm Watch formuliert das ziemlich direkt. KI als Konsumprodukt wird die immensen Kapitalinvestitionen wohl kaum wieder einspielen. Als Instrument staatlicher Verwaltung könnte die Technik jedoch noch Karriere machen. Gerade autoritäre Regierungen verbinden Anti-Intellektualismus mit Überwachungssehnsucht und generative KI bedient beides gleichzeitig. Milliarden fließen in die KI-Entwicklung, Börsengänge werden auf Billionenbewertungen vorbereitet, aber ein klares Geschäftsmodell, das diese Investitionen je wieder reinholt, ist schwer erkennbar. Was glauben Sie, welche Interessen stecken dahinter und wer profitiert am Ende wirklich?
Denn tatsächlich, so Abo-Modelle sind denkbar. Wir haben jetzt gesehen bei unseren Studien, dass die Leute da gar nicht so, aktuell gar nicht so heiß drauf sind, sondern das eher immer ohne Profil nutzen. Also sich gar nicht anmelden bei ChatGPT mit dem Konto, damit das nicht so stark die Daten sammelt, die ich selber habe. Wird so begründet. Und deswegen weiß ich nicht, wie viele Menschen jetzt bereit sind, wirklich in Bezahlmodellen, obwohl ich wirklich ganz klar zu identifizieren bin, dass ich immer diese und jede Fragen stelle. Ich glaube, dass das nicht so attraktiv ist. Die Hoffnung ist ja von diesen, wenn ich es richtig verstehe, von diesen Unternehmen ist ja, das im Alltag einzubauen, dass zum Beispiel mein Auto oder der Automat, der Fahrkartenautomat auf dem Bahnhof, dass ich den nicht mehr bedienen muss, sondern dass er es auch versteht. Bitte eine Fahrt nach Bischofshofen und dass er mir das ausgibt. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Und dann kann man es schon monetarisieren, wenn jetzt die ÖBB oder die Salzburger Verkehrsbetriebe, wenn die sowas kaufen, so eine Software für ihre Automaten, dann fließt da schon Geld. Und wenn die richtig gut ist, dann wird das auch funktionieren. Das ist ja die, wenn ich es richtig verstehe, das ist ein bisschen die Utopie, die die haben, dass im Alltag wir das so mit Stimme organisieren und dass das eben über KI möglich sein wird. Was eigentlich übrigens ein Zurück ist zu dem, wie es ja war. Denn früher standen da keine Automaten, sondern gab es einen Schalter und da saß eine Person und die hat auch nachgefragt, das haben sie einen Vorteilsgrad oder nicht. Und das soll jetzt eben dann KI wieder machen, dass wir wieder sprechen können mit jemandem.
Das bringt uns zu einer Frage, die in der ganzen Debatte erstaunlich selten gestellt wird. Hat uns eigentlich jemand gefragt? Der Medienwissenschaftler McLuhan hat auch das vorhergesehen. Nicht KI konkret, aber Dynamik. Technologien formen Gesellschaften, bevor Gesellschaften sich dazu verhalten können. Algorithm Watch zieht dazu einen historischen Vergleich. Autos galten in Europa bis in die 30er Jahre als gefährlich, elitär und unerwünscht. Trotzdem wurden Autobahnen gebaut, Alternativen systematisch ausgehöhlt, bis ein Leben ohne Auto schlicht unmöglich wurde. Nicht verboten, einfach strukturell nicht mehr vorgesehen. Genau das passiert gerade mit KI. Sie wird in Betriebssysteme eingebettet, in Schulen eingeführt, in Behörden ausgerollt. Ist sie erst tief genug verankert, gibt es keinen Rückzug mehr. An vielen Stellen wird KI einfach eingeführt. Im Kundensupport, an Behörden, an Schulen, ohne dass Menschen groß gefragt worden, ob sie das wollen. Sollten wir uns als Gesellschaft aktiver dagegen stellen? Und welche Bereiche wären das, wo KI wirklich einen Sinn macht und welche nicht?
Natürlich wollten wir das nicht. Aber so funktioniert halt unsere Gesellschaft. Also ich meine, wenn man heute man kann natürlich irgendwie protestieren. Wenn man heute Sie wollen jetzt gerade ein Taxi bestellen in Salzburg, dann kommen Sie an eine KI. Ja, und da muss man ganz oft irgendwas drücken. Ich habe das mal gemacht, weil ich wollte doch lieber mit der Frau sprechen, die da an der Zentrale sitzt. Das schafft man noch, aber vorgesehen ist das nicht mehr. Und so gibt es viele Bereiche, wo das einfach eingeführt wird, diese Chatbots, was ja eigentlich furchtbar ist. Ich glaube, es gibt viele, ich ärgere mich da, ich denke mal, na, wieso soll ich jetzt mit dem da reden? Und das ist so weit, dass es gar nicht mehr anders geht. Ich hatte neulich auf dem Rückweg von London, gab es mit dem Flugzeug Probleme und dann war ich an dem Schalter der Fluggesellschaft, die sagen, dann das können wir gar nicht. Das müssen Sie mit dem KI-Chatbot dort machen. Und der bietet mir halt Flüge-Alternativen an, ein, zwei, drei Tage später oder so. Na, ich wollte eigentlich anders das haben. Und da können die selbst nicht mehr eingreifen oder wollen es nicht. Und das ist natürlich das, was ich möchte. Ja? Und ich glaube, dass viele eher auch, also ich weiß, ich denke nicht, dass ich der Einzige bin, der genervt ist von diesen KI-Chatbots, die dann immer Standardantworten liefern und die eigentlich gar nicht mein Problem, ja gar nicht verstehen, was ich habe. Es gibt Bereiche, wo das wirklich sinnvoll ist. Sie haben jetzt angesprochen, auch Diagnosen, Auslesen von Röntgenbildern und so haben wir jetzt gesehen, da erkennt das, kann das sehr gut helfen. Trotzdem vertraut man selber lieber, glaube ich, der Ärztin, die da dabei sitzt, als der KI. Aber gut. Und dann gibt es Bereiche, wo es uns ja immer übergeholfen wird. Natürlich wollten wir das nicht. Aber so funktioniert halt unsere Gesellschaft. Also ich meine,
der KI-Pionier Jeffrey Hinton, einer der wichtigsten Vordenker dieser Technologie, der mittlerweile offen vor ihr warnt, hat das so gesagt. Man muss sich die Geschichte anschauen und sich ansehen, was mit den großen Ölfirmen passiert ist. Da gab es einen Konflikt zwischen Profit und Klimaschutz. Klar gewonnen hat der Profit. Um das zu ändern, braucht es starke staatliche Regulierung. Bei KI wird es genauso sein. Die EU hat mit dem AI Act einen ersten Schritt gemacht. Bestimmte KI-Systeme, die gezielt täuschen oder manipulieren, sind verboten. Aber viele Forscherinnen und Forscher sagen, das ist erst der Anfang. Jugendliche in ihrer Studie wünschen sich, zum Teil überraschend deutlich, politische Regulierungen, Wasserzeichen auf KI-generierten Inhalten, klare Kennzeichnungspflicht. Wie realistisch ist das auf europäischer Ebene und was müsste konkret passieren?
Ganz oft oder fast immer kam, dass das gekennzeichnet ist, dass es so ein Wasserzeichen gibt oder so, das, was man auch nicht so einfach entfernen kann. Dass man immer sieht, KI-generiertes Bild, KI-generiertes Video, das wünschen die sich schon. Und tatsächlich haben wir auch gemerkt, die wünschen sich auch eine politische Regulierung. Was vielleicht, oder ich fand es ein bisschen überraschend, dass so 12- bis 17-Jährige tatsächlich dann immer sagen, ja, das muss politisch geregelt werden und dass die auch oft enttäuscht sind, dass das nicht gemacht wird. Tatsächlich sehe ich es auch so, da muss es irgendeine Art von politischer Regulierung geben. Und jetzt warten wir, was die Europäische Kommission und was die Europäische Union jetzt macht. Und dann werden wir sehen, ob da irgendwas kommt. Ich kann mir das schon vorstellen, ich bin da ganz, ganz guter Hoffnung, dass da was kommt. Eine nationale Lösung wäre wieder problematisch, weil das jetzt gerade für... weil das eben schwierig ist, weil wir halt so eng vernetzt sind, gerade in der Europäischen Union. Das heißt, wenn ich das in Österreich sozusagen so und so regle, dann habe ich ja immer noch die Inhalte aus den anderen europäischen Ländern. Und die, wenn die Deutschen und die Italiener oder die Schweizer nicht mitmachen, die ja auch mit der EU verbunden sind regulativ, dann wird das nicht passieren. Also dann hat das keine Wirkung. Wir müssen das eigentlich auf einer größeren europäischen Ebene schaffen.
In KI-Expertenrunden sitzen meist Informatiker und Verwaltungsbeamte. Philosophinnen, Sozialwissenschaftlerinnen, Kommunikationswissenschaftlerinnen und Menschen, die sich seit Jahren mit gesellschaftlichen Folgen beschäftigen, fehlen oft. Was geht verloren, wenn diese Stimmen nicht mit am Tisch sitzen?
Mich ärgert sowas immer, dass diese verschiedenen, da ist dann von Expertengruppen oder Expertentreffen die Rede, das sind aber immer, das sind Informatiker und Verwaltungsbeamte aus dem Bildungsministerium. Und ich frage, habe oft schon gedacht, sind das wirklich Experten dafür, die sagen, was technisch ist und wie das technisch geht, aber komischerweise Philosophen, selbst Erziehungswissenschaftlerinnen oder von mir aus Kommunikationswissenschaftler oder Soziologen auch, die sich auch mit uns beschäftigen, die werden da nicht eingeladen, weil die sagen, ja, diese philosophischen Diskurse, das brauchen wir jetzt alles nicht. Aber eigentlich wäre, glaube ich, gerade das wichtig, dass man sich überlegt, wie wollen wir das in der Gesellschaft haben, welche Regeln brauchen wir da. Aber aktuell werden bei den Expertenrunden solche Leute nicht eingeladen. Das ist, ich finde das immer wieder irritierend, dass ich lese KI-Diskussionsrunde mit Experten und dann ist da einer von einer großen Softwarefirma, eine Informatikerin und auch vielleicht noch, wenn es gut läuft, ein Rechtsexperte. Und das war's. Und ich denke mal, ja, aber wo sind denn die anderen Akteure, die da auch schon lange sich drüber Gedanken gemacht haben? Eben gerade Sozialwissenschaftlerinnen, Philosophinnen, die da lange schon drüber nachgedacht haben, die kommen nicht vor.
Sie beschreiben eine Generation, die mit KI aufwächst, sie kritisch bewertet und kompetent damit umgeht. Haben Sie die Hoffnung, dass diese Generation, wenn sie in Berufe, Wissenschaft und Politik kommt, den Diskurs verändern wird?
Aber ich bin eher optimistisch oder möchte gerne optimistisch sein und hoffe, dass das natürlich dann auch, wenn diese Kompetenzen und diese auch kritischer Blick auf KI mehr in auch in zu den Studierenden und Ausbildungsstätten oder eben dann in den Berufe kommt, dass sie insgesamt der Diskurs da vielleicht kritischer wird und reflektierter wird. Denn jetzt momentan haben wir in vielen Bereichen eher eine Euphorie. Und auch die aktuelle politische Diskussion ist ja eher sehr positiv im Blick auf KI. Und dieses kritische, zumindest zurückhaltende oder einordnende, das fehlt momentan. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass das mitkommt mit den Generationen, die eben das, oder mit der jüngeren Generation, die das eben von Anfang an viel genutzt haben. Wir sehen das ja ein bisschen schon bei überhaupt Computernutzung, haben wir das schon gesehen. Also die Generation, die mit Computern schon aufgewachsen ist, die haben das im Beruf nicht mehr so gestört. Die aber schon im Beruf waren, die haben gesagt, nein, ich bleibe bei meiner Schreibmaschine. Also da rede ich jetzt von den 90er Jahren oder so. Und so haben wir das nochmal gesehen mit der Nutzung von Social Media, dass das erst so ganz kritisch war, aber dann mit der neuen Generation ist es reingekommen, dass jetzt auch Wissenschaftlerinnen auf Social Media Plattformen präsentieren. Und ich habe die Hoffnung, dass es wieder so einen ähnlichen Effekt gibt und dass es dann auch einen anderen guten kritischen Blick darauf gibt.
Eine letzte persönliche Frage zum Abschluss. Wie gehen Sie persönlich mit KI um? Versuchen Sie bestimmte Dinge bewusst zu vermeiden?
Ich selbst benutze es eigentlich so gut wie nie, ehrlich gesagt. Also ich benutze es immer für schnelle Übersetzungen, aber nicht von Artikeln oder so, sondern oft habe ich so E-Mails, die ich schnell übersetzen muss für englischsprachige Kollegen in unserer Universität. Und das mache ich immer so, wobei ich mich frage, warum die das nicht eigentlich selber machen, wenn sie es bekommen. Aber ich benutze es echt ganz, ganz wenig. Ich habe die meiste Erfahrung, dass ich in der Lehre, wo ich, wenn ich mit Studierenden auch ausprobiere oder die haben Arbeitsaufträge, sollen das und das machen. Und da schaue ich am meisten da rein. Und das macht auch Spaß, weil ich hatte das vor kurzem eine Aufgabe, da hatten sie einen Text, den sollten sie lesen und die andere Gruppe einen anderen und dann sollten sie aber zu dem Text der anderen Gruppe ein KI-Arbeitsblatt erstellen lassen und dann schauen, was da fehlt. Und das war echt erstaunlich. Das haben wir ein bisschen ausprobiert, wo was fehlte, wo das besser war, welche KI das besser konnte. Und wir haben hier auch an der Universität eine eigene Plattform dafür und die war da ziemlich gut. Allerdings waren eh nicht erlaubt, den Textquelle anzugeben in der KI-Frage. Wenn man das gemacht hat, das habe ich dann ausprobiert, dann wurde das auch unglaublich gut und unglaublich, ja, gute Ergebnisse. Ich selbst sage denen auch immer, dass bestimmte Sachen, also gerade lange Sachen zusammenfassen, da können sie das gerne benutzen. Sie sollen nur eben die eigentliche Analyse und das eigentliche, wenn es jetzt um Inhaltsanalyse oder Filmanalyse geht oder Interviews, dann sollen sie das bitte selber machen. Aber natürlich muss man das heute nicht mehr selber transkribieren. Das geht natürlich so. Und auch wenn ich dem lange Texte habe oder so, kann ich natürlich sagen, fass mir das mal zusammen. Das kann man schon machen. Manchmal merkt man das, dass es nicht so gut läuft, aber in der Regel sage ich den Studierenden, sie sollen diese Instrumente nutzen. Das macht ja keinen Sinn, das zu ignorieren. Das muss man halt einbinden. Und wir müssen auch natürlich an der Universität und auch in unserer Branche, Medienbranche insgesamt, Umgang damit finden.
Professor Trütt-Schweinen benutzt KI fast nie selbst, forscht aber intensiv darüber, wie es andere tun. Vielleicht ist das ein gutes Bild, was wir als Gesellschaft gerade brauchen. Nicht blindes Vertrauen, aber auch keine Ablehnung aus Prinzip, sondern Mut, genauer hinzuschauen. McLuhan hat gesagt, das Medium ist die Botschaft. KI verändert nicht nur, was wir tun, sie verändert, wie wir denken, was wir selbst noch entscheiden und wem wir vertrauen. Die entscheidenden Fragen, wem nützt das, wer bezahlt dafür und wer uns eigentlich gefragt, die werden gerade noch viel zu selten gestellt. Vielleicht ist die wichtigste Medienkompetenz im Jahr 2026 nicht zu wissen, wie man KI benutzt, sondern zu wissen, wo man es lieber lässt. Das waren die Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Sie hörten ein Interview mit Sascha Trütt-Schwein, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg. Ich bedanke mich im Namen der Unerhört-Redaktion der Radiofabrik für Ihre Aufmerksamkeit. Aus dem Studio verabschiedet sich Lennart Grünhagen.
Sie hörten das Magazin Stimmlagen.
Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.